Hallo, mein Name ist Sascha Förster. Schön, dass ihr noch gekommen seid heute am letzten Tag der Frostcon, 5:45. Ihr seid wirklich die Härtesten. Ich möchte euch heute Bonn Social vorstellen, euch ein bisschen was zum Thema Fediverse erzählen, zu Mastodon, zu vielen Begriffen, die bestimmt erklärungsbedürftig sind. Und ja, vielleicht stelle ich mich selbst noch mal ein bisschen vor. Ich bin Gründer einer Social Media Agentur, Bonn Digital. Wir beraten Kunden, wie sie Social Media effektiv für ihre Organisation oder ihr Unternehmen nutzen können. Wir machen auch digitale Events, darunter Barcamps. Gestern fand noch das Barcamp Nachhaltige Zukunft statt. Und bauen eben auch Plattformen für die Region Bonn oder für die Community in Bonn, darunter Bonn Social. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Domains, die mit Bonn anfangen und mit irgendwas anderem enden. Und Bonn Social ist ein schönes Beispiel. Genau. Fangen wir mal an mit Masto was? Ich denke mal, die durchschnittlichen User, die werden wissen, was Facebook ist. Das ist Social Media. Aber mit Mastodon können die wenigsten was anfangen. Deswegen mal ein bisschen Definition. Das ist ein ausgestorbenes Mammut. Vor 10.000 Jahren ausgestorben. Zum ersten Mal nachgewiesen vor 25 Millionen Jahren. Darüber rede ich heute nicht. Und ich rede auch nicht über die Metalband Mastodon, die ganz gute Musik macht, wenn man es mag. Aber nein, ich rede über ein dezentrales, soziales Microblogging-Netzwerk mit 500 Zeichen langen Posts in chronologischen Timelines auf Basis des ActivityPub-Protokolls. Und wenn ich das jetzt euren Eltern erzählen würde oder euren Freunden oder vielleicht euch, dann sagt ihr auch, okay, das sind eine ganze Menge Begriffe, mit denen ich noch gar nichts anfangen kann. Ich versuche es nochmal anders. Mastodon wird seit 2016 als Open-Source-Software von Gagron namens Eugen Rochko aus Jena entwickelt und einer wachsenden Community. Mittlerweile auf mehreren tausend Servern mit Millionen Accounts wird diese Software genutzt. Open Source, ich glaube, da sind wir hier richtig. Und Mastodon selbst ist Teil des Fediverse, also eines Universums aus föderierten Diensten. Ein dezentrales Netzwerk, das eben auf offenen Standards basiert und was sich jeder auf seinen Server installieren kann. Also kann so einen Computer nehmen, kann diese Software darauf installieren, muss dafür nichts bezahlen, außer mit seiner Zeit. Und ist dann plötzlich Betreiber eines Mastodon-Servers. Und das habe ich gemacht 2017. 2016 war quasi die Software auf den Markt gekommen, bei GitHub veröffentlicht worden. Und 2017 dachte ich, da probiere ich mal rum. Und mittlerweile sind es 520 User. Ich hoffe, nach dem Tag sind es nochmal 20 mehr. Und die haben inzwischen 100.000 Beiträge gepostet. Und das Schöne ist, seit 2017 läuft dieser Server. Ich mache meine Updates. Die ersten Updates habe ich gleich verkackt. Also Askans erstes Profil ist direkt ein paar Tage später gelöscht gewesen, weil ich das mit den Backups nicht gemacht habe. Hätte ich mal früher bei der Frostcon richtig zugehört, hätte ich das gewusst. seitdem läuft es aber stabil und wächst auch gemütlich organisch vor sich hin. Und es gab auch gar keinen Grund, jetzt irgendwie das zu vermarkten oder zu pushen. Aber was ich schön finde, ist es eine der Plattformen, die wir betreiben, die tatsächlich konstant genutzt wurde. Also wo ich nicht das Gefühl hatte, da gibt es so einen Hype und nach ein paar Tagen sind die Leute weg, sondern das bleibt. Und deswegen habe ich jetzt auch Lust, noch öfter darüber zu reden, weil ich es wichtig finde. Wie erkläre ich Mastodon Leuten auf der Straße, wenn die danach fragen? Dann sage ich, das ist einerseits wie Twitter. Es hat halt ein paar mehr Zeichen, 500. Es gibt auch Hashtags und Menschen. Und du hast nicht nur eine Timeline, sondern du hast drei Timelines. Eine persönliche, also den Accounts, den du folgst. Eine lokale, alle, die auf dem gleichen Server sind. Und eine globale oder eine föderierte Timeline. Alles, was dieser Server eben kennt. Aber zugleich ist es ein bisschen so wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst dir irgendwo einen Server aussuchen. Du kannst natürlich zu Gmail, zu web.de oder gmx.net gehen. Aber du kannst dir auch einen eigenen Server in den Keller stellen, wie viele Unternehmen das haben. Oder du kannst dir auch eine eigene Domain mieten und deinen eigenen Server nutzen. Und dann hast du plötzlich eine E-Mail-Adresse, e-mail@sascha-förster.de zum Beispiel. Und so hast du die Kontrolle, kannst aber trotzdem mit jedem kommunizieren, der auch eine E-Mail-Adresse hat. Das ist ein offener Standard und jeder kann mit jedem kommunizieren. Du bist nicht darauf beschränkt, nur auf diesem Server kommunizieren zu können oder du musst dich nicht irgendwo anmelden, sondern kannst auch woanders hingehen. Und ich finde persönlich, Mastodon ist eigentlich, wie die Zukunft der sozialen Medien aussehen sollte. Das ist natürlich jetzt eine sehr gefährliche Aussage. ich betreibe eine Social-Media-Agentur, ich verdiene mein Geld seit ein paar Jahren damit, Leute zu Facebook und Instagram und TikTok zu locken und helfe Unternehmen da, den Content reinzustellen. Und dann stelle ich mich hier hin und sage so, vergesst es, Leute, Mastodon ist die Zukunft, wechselt drüber. Also ich versuche es ausgewogen zu machen. In der Realität ist es so, dass ich dann auch beraten muss und sagen muss, manchen Kunden, nee, Facebook, da sind die meisten Leute immer noch unterwegs, auch wenn es weniger werden vielleicht. Und die jungen Leute sind da schon lange nicht mehr. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, breit unterwegs zu sein. Und es gibt auch Unternehmen, die aus dem Open-Source-Bereich kommen, die Mitarbeiter suchen und wo ich die bekniet habe, bitte lasst uns Mastodon machen. Die gesagt haben, nein, wir machen Ads auf Instagram und Facebook. Habe ich gehört, ein Berater auf Instagram, der hat mir gesagt, ich soll das machen. Und ja, hat nichts gebracht, war ja klar. Auf Mastodon waren aber viele Open-Source-Entwickler. Long story short. Es gibt auch so ein schönes Video, aber da ich nicht im Internet bin, kann ich euch dieses schöne Video nicht zeigen. Aber die Folien werdet ihr später sehen, dann könnt ihr auf das Video klicken. Das sind 2 Minuten 17, die kann ich aber nachher noch gut gebrauchen. Ich habe ja noch 60 Folien, wo Mastodon nochmal in animierter Form erklärt wird. Erfunden hat es der Eugen. Das Ganze ist veröffentlicht bei GitHub, hat jetzt 4600 Forks. Die Version ist mittlerweile ein bisschen größer, es steht unter der AGPL 3.0 Lizenz, Afero. So genau kenne ich es nicht, habe es heute extra nochmal nachgeschlagen. Es ist auf jeden Fall eine Copyleft Lizenz und es bedeutet auch, wenn ich Anpassungen mache, dann muss ich auch den Quellcode dieser Anpassungen wieder veröffentlichen. Das hat unter anderem Donald Trump gemerkt, als er True Social auf Basis von Mastodon hat bauen lassen und den Quellcode nicht veröffentlicht hatte. Das fand Eugen nicht so witzig und mittlerweile ist, glaube ich, der Quellcode auch von True Social veröffentlicht. Ist auch auf Basis von Mastodon, aber eben nicht Teil des föderierten Internets. Die haben quasi alle Türen zugemacht und ihre kleine Echokammer damit gebaut. Ja, was ist Mastodon alles nicht? Mal so eine negative Definition. Mastodon ist nicht kommerziell. Also es gibt zwar eine GmbH dahinter, Mastodon GmbH, aber die ist eben gemeinnützig. Mastodon ist auch nicht wirklich käuflich. Es ist freie Software. Es ist auch kein kurzfristiger Marketing-Hype, wie viele andere soziale Netzwerke, die so aufploppen. Das letzte ist Clubhouse. Ne, ploppt auf, sinkt ab, fertig. Viel Geld reingesteckt vom Marketing, aber nicht mehr viele User da. Was ich sehr wichtig finde, es gibt kein werbebasiertes Geschäftsmodell. Also es gibt nicht ein Backend, wo ich jetzt Werbung schalten kann auf Bond Social. Es gibt auch keine auf Werbung optimierten Timelines, sondern es gibt einfach nur chronologische Timelines. Es gibt kein Tracking. Es gibt auch keine Notwendigkeit für Tracking. Ob ihr auf einen Link klickt oder nicht, ist mir scheißegal. Ob ihr auf dem Link, den ihr geklickt habt, im Browser irgendwas macht und irgendwas ausfüllt, ist mir auch egal als Serverbetreiber oder als Mastodon-Server-Administrator. Und ja, haben wir ja gerade erst die Nachrichten gesehen, dass Instagram als auch Facebook und TikTok, wenn ihr da auf Links klickt, zum Beispiel Link in Bio, dann wird da JavaScript eingefügt und dann wird alles mitgetrackt, was ihr auf den Seiten macht. Also ist auch nicht nötig. Es gibt auch keine Kurzlinks, ne? Also dass ihr auf Twitter.com erstmal weitergeleitet werdet auf die nächste Seite und damit auch wieder getrackt wird, wo ihr geklickt habt. Es gibt auch keine zentral gesteuerte Instanz, dass ihr sagt, also dass irgendwie so ein Hauptserver nur da ist, sondern jeder kann einen Server betreiben. Auch Einzelpersonen können einen eigenen Server haben, geht auch. Es gibt keine zentrale Datenbank, dass ich jetzt nachschlagen könnte, welche Mastodon-Server gibt es denn alle, sondern es ist föderiert. Jeder sucht so ein bisschen nach rechts und links. Das erkläre ich gleich nochmal genauer. Es gibt auch keine festen Moderationsregeln. Jede Instanz bestimmt selbst über ihre Spielregeln auf der Instanz. Es gibt keinen Button für Quotes. Das ist eine bewusste Designentscheidung. Gehe ich auch gleich nochmal ein. Es ist auch nicht auf einen Kulturraum fokussiert, dass man sagt, das ist alles US-amerikanische Kulturregeln, beispielsweise zum Thema Nacktheit oder zum Darstellung von Gewalt oder etc. Und es ist aber auch leider nicht vollständig durchsuchbar. Das hat so ein bisschen mit dem Internet im Allgemeinen gemeinsam. So, jetzt so ein bisschen, ich habe auch Psychologie in Bonn studiert und merke, dass ich viele Probleme habe mit Social Media, wie es sich entwickelt hat. Genau, als ich studiert habe, fand ich Social Media super. Ich habe Open Science vertreten, ich habe meine Arbeiten im Netz veröffentlicht unter freien Lizenzen. Ich habe getwittert, ich habe bei Konferenzen mich mit anderen Wissenschaftlern vernetzt und fand das total super, dass so ein offener Wissensaustausch stattfinden kann. Mittlerweile habe ich immer mehr Schwierigkeiten damit. Und das eine, ich habe sie sehr klein geschrieben, weil ich sehr viele Probleme habe. Es tut mir leid, ihr könnt es auch nochmal nachlesen später. Das eine ist, die Geschäftsmodelle basieren auf Aktionen von Werbeplätzen. Also es geht um Werbung verkaufen. Daraus folgt, dass ihr als Nutzer nicht die Kundinnen des Netzwerks seid, sondern Werbekunden sind die Kundinnen des Netzwerks und die verkaufen eure Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich das Produkt. Die Algorithmen, die eingebaut sind, die optimieren nicht darauf, was eure Bedürfnisse sind, sondern die optimieren darauf, Aufmerksamkeit von euch zu kriegen. Dass ihr entweder möglichst lange im Netzwerk seid und wenn das nicht gut funktioniert, dann möglichst lange und ein gutes Gefühl dabei habt, in diesem Netzwerk zu sein. Was auch nicht immer gut funktioniert scheinbar. Dann die Inhalte, das merkt man jetzt an der TikTokisierung, auch von Instagram, die werden immer mehr so, dass die Aufmerksamkeit an sich ziehen. Auch die Notifications sind nicht unbedingt dafür da, dass ihr mitbekommt, wenn euch jemand angeschrieben habt, sondern um euch mindestens einmal täglich wieder in das Netzwerk zu ziehen. Und teilweise könnt ihr das auch gar nicht mehr kontrollieren, welche Notifications ihr kriegt. Also da gibt es zwar 100.000 Einstellungen, aber die wirklich nerven, die Notifications, die kann man nicht ausschalten. Dann stört mich oder finde ich ist ein Problem, dass Hass und Wut viel mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen als konstruktive Beiträge. Hass und Wut sorgen einfach für mehr Aufmerksamkeit. Dann, ja genau, die viele psychologische Tricks wie Nudging oder regelmäßige Notifications schicken, die sorgen einfach auch dafür, dass der Profit am Ende erhöht wird, also dass ihr länger in diesen Netzwerken seid. Umgekehrt ist es so, dass eine gute Moderation von einem sozialen Netzwerk die Profite senkt und deswegen für Aktiengesellschaften uninteressant eigentlich ist. Beispiele sind politische Wahlen in Myanmar oder politische Wahlen in Ländern, wo wenig Facebook-Moderatoren sind und das dann irgendwie zu unkontrollierten Exzessen führt oder zu Gewalt führt. Also tatsächlicher, nicht nur in den sozialen Netzwerken Gewalt, sondern tatsächlicher Gewalt. Dann ist auch so, dass es oft übereinander geredet wird, statt miteinander geredet. Bei Twitter, finde ich, ist die Quote-Funktion so ein Beispiel dafür, dass ich einen Tweet zitieren kann und dann darüber spreche, statt einen Menschen zu machen und direkt mit der Person weiterzusprechen, was ich darüber halte. Was bewusst bei Mastodon so nicht angelegt ist, das ist eine Designentscheidung, dass es keine Quote-Funktion gibt. Datenschutz, brauchen wir auch nicht drüber zu reden, reduziert Profit, ist viel zu aufwendig. Facebook jetzt umzubauen in DSGVO-konform, quasi unmöglich. Die Datenberge, die in diesen Aktiengesellschaften stecken, die sind käuflich. Sieht man jetzt mit Elon Musk, ne, der sagt, ich will Twitter kaufen. Und da muss man sich überlegen, finde ich das so witzig, dass so ein ganzer Datenberg, der hinter Twitter steckt, plötzlich in andere Hände gerät, von denen ich gar nicht weiß vorher, in wessen Hände das gerät. Dann gibt es natürlich ein Locked-In, also wenn ich mich bei Facebook angemeldet habe, weil ich da mit meinen Freunden mich vernetzen möchte, dann habe ich plötzlich einen Netzwerkeffekt, dann kann ich da nicht mehr raus, ohne irgendwie meine Freunde mitzunehmen. Und die kann ich nicht wirklich mitnehmen. Ich kann zwar irgendwie einen Export machen, aber wo soll ich es hin importieren? Das funktioniert ja nicht. Und deswegen habe ich eigentlich auch keine wirkliche mangelnde Souveränität und an der Stelle muss ich die Folie mal beenden. Es gibt noch ein paar andere Probleme, die ich damit habe, aber das mal so auf den Punkt gebracht. Und ein paar Fragen, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr soziale Medien nutzt, ist, bin ich digital souverän? Was passiert eigentlich, wenn irgendein Netzwerk pleite geht? Könnt ihr mal Mastodon einsetzen? Könnt ihr mal später Facebook oder irgendwas anderes, was ihr gerne nutzt, einsetzen? Was passiert, wenn das Netzwerk gekauft wird an irgendeinen Investor, ob ihr den mögt oder ob ihr den nicht mögt? Was passiert, wenn ein US-Präsident die Regeln für so ein Netzwerk bestimmen möchte? Was passiert, wenn das Netzwerk entscheidet, ob ein US-Präsident posten darf oder nicht? Was passiert, wenn tatsächlich mal durchgesetzt wird, dass die Daten von EU-Nutzerinnen auf Netzwerk nicht mehr in den USA verarbeitet werden dürfen oder China oder woanders? Was passiert, wenn mein Account gesperrt wird und ich nicht mehr in diesem Netzwerk interagieren kann? Und auch niemand mehr antwortet auf meine Anfrage, um meinen Account wieder freizuschalten? Oder was passiert, wenn ein Netzwerk durch einen Staat blockiert wird? Das sind alles Fragen, die euch helfen, nochmal so einzuschätzen, bin ich wirklich souverän in diesem sozialen Netzwerk oder bin ich es nicht? Moment, ich kriege da so eine ICQ-Nachricht. Ja, und es sind so einige soziale Netzwerke in der Zwischenzeit gestorben. ICQ gehört auch noch zu meiner Jugend dazu. Besonders schön ist immer, wenn der Lautsprecher auf voller Lautstärke war, bevor er Musik gehört hatte und dann durchs ganze Haus. Ja, also für mich heißt das, wenn ich Daten in ein soziales Netzwerk gebe, dann bleibt das irgendwie meine Daten. Das fand ich beim Bloggen ganz schön. Da habe ich meinen Blog exportieren können, importieren können. Da behalte ich die Daten. Was privat ist, soll privat bleiben. Bei Mastodon muss man natürlich wissen, dass es eher ein Netzwerk, das zur Veröffentlichung gedacht ist, als ein Netzwerk zur Verschlüsselung oder zur Privatsphäre, zum Schutz der Privatsphäre. Dann möchte ich Kontrolle über meine Timeline haben. Ich persönlich möchte eine chronologische Timeline in den meisten Fällen haben und nicht eine mit Werbung dazwischen. Dann möchte ich gerne als Nutzer auch Kunde sein, dass das Netzwerk auf mich optimiert wird. Oder also Kundin heißt natürlich, man ist in einem wirtschaftlichen Zusammenhang, aber ich möchte, dass das Netzwerk auf mich optimiert wird und nicht auf Werbekunden. Ich möchte nicht eingesperrt sein, sondern ich möchte irgendwie frei sein. Und wenn es öffentliches Geld gibt, dann soll es auch öffentlicher Code sein. Weiß ich nicht, warum das da reingerutscht ist. Aber ich möchte auch nicht überwacht werden. Ist das Fediverse die Lösung? Ja, natürlich. Ist die erste kurze Antwort. Wir werden auch sehen über längere Zeiträume, ob das Fediverse wirklich sich durchsetzt und die Antwort auf alle Fragen ist oder ob da andere Probleme auftreten. Mit Sicherheit werden da auch Probleme auftreten. Aber ich finde diese vier Punkte, dass es ein offenes Hosting gibt, jeder kann es selber hosten, dass es offener Quellcode ist, ich kann nachschauen, was wird da mit meinen Daten gemacht, dass es offene Standards und Protokolle sind auf Basis von ActivityPub und dass es offene Regeln gibt, dass also jede Kultur, jeder Serverbetreiber selbst anpassen kann, so was sind die Hausregeln und dafür auch verantwortlich ist für die Durchsetzung dieser Regeln, finde ich, ist das schon eine gute Antwort. Aber vielleicht wisst ihr jetzt noch gar nicht, was das Fediverse ist. Ich glaube, ich muss manchmal den Vortrag andersrum machen, aber jetzt kommt das Fediverse. Was ist das Fediverse? Das Fediverse ist so ein Universum, deswegen so eine schöne Grafik aus verschiedensten Servern, die alle diesem selben Standard angehören. Oder es gibt auch noch mehrere Standards, die zum Fediverse gehören. Aber sagen wir jetzt mal ActivityPub. Und all diese Server können miteinander reden und sind bevölkert von verschiedenen Accounts und Usern, die sich für einen dieser Server entschieden haben. Es gibt viele Instanzen, also es gibt nicht nur einen Server wie bei Twitter.com, sondern es gibt Bond Social, es gibt Fulda Social, es gibt ganz viele verschiedene Instanzen, die alle eben eine Open Source Software installiert haben. Und Föderation heißt, dass die Instanzen auch miteinander kommunizieren können, weil eben User auf dieser Instanz miteinander kommunizieren. Also Askan beispielsweise wäre auf seinem Askan-Server, ich bin auf Bond Social mit 500 anderen Leuten. Sobald ich zum ersten Mal mit Askan auf seinem privaten Server spreche, wissen unsere beiden Server voneinander und bilden ein kleines Netzwerk. Und das geht immer weiter, je mehr die Leute sich auf meinem Server und auf Askans Servern mit anderen Servern vernetzen. Und dadurch entdecken sie nach und nach von sich aus das Universum des Fediverse. Ja, also man kann auch moderieren. Ich hatte eben das Beispiel True Social. Das ist quasi so eine Insel im Fediverse, was mit keiner anderen Instanz redet und womit auch keine andere Instanz reden möchte, glaube ich. Man kann aber als Instanzbetreiber auch entscheiden, welche Instanzen möchte ich überhaupt meinen Usern sichtbar machen oder welche will ich komplett blocken. Man kann das auch auf der User-Ebene machen, dass man einzelne User von fremden Servern blockt und die User können auch nochmal selber entscheiden, ob sie etwas stumm schalten, blockieren oder nicht sehen möchten. Also es gibt sehr viele Moderationsmöglichkeiten auch. Genau. Meistens sind es chronologische Timelines. Ich kenne keinen Dienst im Fediverse, der es nicht hat. Lerne ich aber gerne noch dazu. Und dann meistens ist es ActivityPub. Das erzähle ich auch gleich nochmal. Nämlich jetzt, Überraschung. ActivityPub ist eine der Grundlagen für das Fediverse, also auf jeden Fall für Mastodon. Das ist auch seit Januar 2018 offizielles Protokoll des World Wide Web Consortium, also des Standardisierungsgremiums des WWW. Also akzeptiert und standardisiert und wirklich klar. Und Mastodon ist eben ein Dienst des Fediverse, das diesen Standard nutzt. Aber es gibt auch noch andere Dienste. Könnten jetzt auch Twitter, Facebook und Co. ActivityPub einsetzen? Ja, wenn sie wollen. Also manche User ziehen zum Beispiel ihre Tweets, kopieren sie rüber nach Mastodon und dann werden oft die Usernamen übersetzt in, weiß nicht, zum Beispiel sascha-förster@twitter.com. Aber weil Twitter.com eben nicht ActivityPub hat, ist dieser Link dann tot. Welche Plattform gibt es noch so im Fediverse? Eigentlich die stärkste Plattform ist eben Mastodon. Die zweitstärkste, finde ich, ist PeerTube, eine Alternative zu YouTube, also eine Videoplattform. Die hat das ganz elegant gelöst, das Problem, dass ein kleiner, schwacher Server jetzt nicht unbedingt plötzlich 10.000 User mit Videos versorgen kann, indem sie auch diese Videoverteilung dezentralisiert haben. Das heißt, wenn viele gucken gleichzeitig, dann helfen die Guckenden, die Videos zu verteilen. Also wie früher, wie hieß denn das? Ja, Torrents, genau. So nach dem Prinzip. Danke. Habe ich natürlich nie genutzt, Torrents oder sowas. Nee. PixelFed ist eine Art Instagram-Alternative, also bilderbasiert. Ganzio nutzen wir zum Beispiel unter Bonn jetzt für Veranstaltungen. Dann gibt es das noch für Podcasts. Mobilison ist eher so eine Art Meetup-Org-Alternative. Plum hat mir eben Askan noch gesagt, soll man eher write freely oder was? Write freely, genau. Soll man eher das empfehlen? Und Lemmy ist eine Art Reddit-Alternative. Also es gibt eine ganze Menge Entwickler, die jetzt gesagt haben, so, wir machen uns auf den Weg und versuchen Alternativen zu bauen, weil sich viele Sachen einfach schon etabliert haben, ne? Dass man entweder einen Fokus auf die Bilder legt oder einen Fokus auf Musik oder auf Podcasting oder auf Videos. Und was schön ist an diesem Fediverse ist, wenn ich einen Mastodon-Account habe, muss ich nicht einen PixelFed-Account irgendwo anlegen, um jemanden auf PixelFed zu folgen, sondern ich kann einfach meinen Mastodon-Account nehmen und sascha@pixelfed oder wen auch immer bei PixelFed folgen. Dann kriege ich natürlich die Inhalte in dem Format von Mastodon angezeigt, wo tendenziell eher der Text im Fokus steht. Und bei PixelFed umgekehrt, wenn ich jetzt auf PixelFed jemanden von Mastodon abonniere, der kein Bild dabei postet, dann würde vielleicht der Text nur angezeigt und da wäre eine kleine Lücke oder es würde komisch aussehen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie die Pflicht, ich muss mich bei PixelFed anmelden, damit ich PixelFed-Inhalte sehen kann oder damit interagieren kann. Dann habe ich mal so ein paar Instanzen aufgeschrieben, damit ihr so ein bisschen Eindruck habt. Also es gibt, glaube ich, so zwei Ansätze, wie sich Instanzen gründen. Der eine ist irgendwie der stark lokale. Das war ja auch meine Intention zu sagen, so bin ich auch zu Twitter gekommen. Ich will eigentlich wissen, was Menschen in meiner Umgebung machen in Echtzeit. Dann folge ich vielen Bonnern und dann kriege ich das mit. Und so macht es auch Sinn zu sagen, eine lokale Instanz. Dann bedeutet die lokale Timeline auch wirklich, das sind wahrscheinlich Leute aus meiner Umgebung oder die irgendwas mit Bonn anfangen können. Und auch von unterschiedlichen Rechtsformen werden die betrieben. Also bei uns ist es eine GbR, im Grunde ein Unternehmen. Dann gibt es Freiburg Social e.V., die das in Vereinsform machen. Tut Berlin, eine Privatperson. Berlin Social, irgendwie auch in einem Wettbewerb dann, aber auch eigentlich wieder nicht, von der GmbH. Social Cologne von Malte. Dann gibt es auch überregionale Netzwerke, NRW Social, Norden Social sind so die größten. Von Dominik und Benny, die ich jetzt nicht persönlich kenne, aber ich sage jetzt mal so. Und sehr interessant ist Babü Social, der ist vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, betrieben wird, wo dann mittlerweile auch eine ganze Menge offizielle Institutionen drauf sind, also die Universität, die Datenschutzbehörde, aber auch viele andere öffentliche Einrichtungen. Und das haben wir jetzt auch in Bonn gemerkt, dass da so eine Anfrage kam, ob wir dann mal der Stadtverwaltung und nochmal erklären können, was ist das eigentlich, weil die auch so langsam das Gefühl haben, wenn sich das durchsetzt mit der DSGVO jetzt so nach 4 Jahren, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr die Bürger über US-amerikanische Netzwerke erreichen oder mit denen kommunizieren dürfen, sondern dafür Alternativen suchen und da wollen die sich darauf vorbereiten. Genau. Dann gibt es ein paar deutschsprachige Instanzen. Mastodon Social ist natürlich auch die größte Instanz. Die wird auch von Eugen Rochko bzw. der Mastodon GmbH selbst betrieben. Socialtechnics.de und Host Sharing Corporation, die hatten auch gestern einen Vortrag, glaube ich, gehalten. Richtig? Ist das die IG? Ja. Den muss ich mir nochmal anschauen. Die haben nämlich Ideen zu Finanzierungsmodellen. aber es gibt eben auch thematische Instanzen, ja, die sich entweder um Bildung kümmern oder um WordPress-Interessierte versammeln wollen. Der Chaos Computer Club hat nicht selber ein Netzwerk, aber aus der Chaos Community wird ein Netzwerk betrieben, das Chaos Social heißt. Die Staatsbibliothek zu Berlin in Form von Ralf Stockmann, der auch in der Podcast-Szene sehr bekannt ist, hat Open Biblio Social gestartet. Und ja, interessanterweise hat auch der Bund, also der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, manche Bonner kennen ihn, war ja auch mal hier bei der Bonner SPD unterwegs und ich glaube in NRW. Ja, komme ich gleich nochmal zu. Er ist auch einer der ersten User von Bonn Social 2017. Er hatte auf jeden Fall nicht die Datenschutzerklärung damals gelesen, weil es sie nicht gab. Das schneiden wir raus. Aber das ist eines der Probleme von Mastodon auch. Komme ich gleich nochmal drauf. Ja, nach Parteien gibt es auch eine ganze Menge. Oder auch jetzt neu Dead Social und Edi Social von der Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH. Die Macher des ZDF-Magazin Royale, Jan Böhmermann, schon mal gehört. Also die eine Instanz ist quasi für das Team intern, vor allem für Jan. Und das andere Netzwerk ist dann auch für die Öffentlichkeit offen. Und die EU, hier kommt jetzt das Eurovisions-Symbol, bitte einmal rein und die Musik, ist auch im Fediverse. Und zwar mit EU Voice und EU Video, einmal Mastodon und einmal PeerTube. Die machen das seit 28. April 2022, also seit Anfang des Jahres und ist im Rahmen der Open Source Software Strategie gestartet worden. Das zeigt mir all diese Dominosteine, die seit 2017 gefallen sind, angefangen von Ulrich Kelber, der in das Netzwerk kommt, bis hin jetzt, dass die EU eigene Instanzen betreibt. Da passiert was. Und mal gucken, wie die Dominosteine weiterfallen. Weltweit gibt es noch eine ganze Haufen Instanzen. Ich habe euch die Links mal mit reingegeben, könnt ihr euch mal drauf umschauen. Einmal gibt es ein paar ausgewählte Instanzen auf joinmastodon.org, die eben gewisse Voraussetzungen erfüllen, dass sie also aktiv moderiert sind, dass es Backups gibt, dass es mindestens 2 Admins gibt und dass sie 3 Monate Vorwarnzeit machen, bevor sie den Server platt machen. Bitte? Genau, dass man genug Zeit hat, seine privaten Daten wieder runterzuladen, ne, und das nicht so wie ich mache, dass man einfach nach einem Backup den Server kaputt schießt und dann alles liegen lässt. Und ja, immer schön eure Backups machen, auch bei Mastodon. Und es gibt nochmal auf Instances Social eine Übersicht fast aller Instanzen weltweit. Da sind über 5000 drin, die man auch nochmal filtern kann nach verschiedenen Kriterien, um sich einfach ein bisschen umzuschauen, was es sonst so gibt, ob vielleicht andere Instanzen einen interessieren. Moment. Ja, genau. Also da gibt es nochmal so eine Übersicht von verschiedenen Instanzen. Was jetzt für Anfänger oder für User, die sagen, ich möchte mich für eine Instanz entscheiden, immer schwierig ist so, welche Instanz, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Die erste und einfachste Antwort ist Bonn Social. Aber ansonsten schaut einfach mal, in welcher Sprache möchtet ihr kommunizieren? Habt ihr eher eine regionale Orientierung oder wollt ihr interessensbasiert kommunizieren? Wie groß ist die Instanz? Es macht natürlich Sinn, erstmal eine Instanz zu nehmen, die ein bisschen größer ist, die über 500 User hat, dass da auch ein bisschen was in der lokalen Timeline passiert. Dann schaut euch die Instanzregeln an. Könnt ihr mit diesen Instanzregeln leben? Seid ihr damit einverstanden oder sagt ihr, nee, das ist mir zu eng oder vielleicht auch da fehlen mir Regeln? Dann schaut euch an, sind die Moderatoren aktiv und probiert es einfach mal aus. Denn wenn es euch nicht passt, nehmt eure Sachen, geht und ladet sie woanders wieder hoch. Sternchen dran, Inhalte können noch nicht migriert, also noch nicht neu importiert werden. Gehe ich aber gleich nochmal im Detail drauf ein. Und natürlich Bonn Social. Ja, meine Frage war so, eine eigene Instanz. Ja klar, macht natürlich total Spaß, vor allem wenn man seine Backups kaputt macht. Wollt ihr das wirklich? Wer will eine eigene Instanz? Für wen käme das in Frage? Okay, sehr gut. Also du brauchst ein Domain, du brauchst ein SSL-Zertifikat, du brauchst einen Server mit Root-Zugang, Debian 11, Ubuntu 20.04, Datenbanken und Co., also wirklich einen Root-Server. Du brauchst wirklich genug Speicherplatz, da reichen nicht 10 GB, weil ganz viele Sachen eben auch aus dem Fediverse runtergeladen werden und lokal gecached werden, also mindestens 100 GB. Ein E-Mail-Server und wenn man möchte, kann man noch eine Elasticsearch, also eine Suchmaschine anschließen, kann auch Tor anbinden und das Ganze über Docker starten. Man kann es aber auch direkt auf die Hardware installieren. Und das war es eigentlich schon. Also für die meisten hier wahrscheinlich kein Problem, aber es ist nicht so wie eine Webseite, WordPress draufwerfen und eine Datenbankanbindung und fertig. Vor allem Updates und ja, Backups sollte man ein gutes System für haben, sonst geht was kaputt. Man muss sich auch ein bisschen mit der Software auseinandersetzen, dass gewisse Cronjobs oder Aufgaben regelmäßig gemacht werden, dass irgendwie aufgeräumt wird, dass alte Daten gelöscht werden. Ja, und man hat da natürlich auch Verantwortung für eine Community und da braucht man Geduld und ein bisschen Menschlichkeit. Gehen wir mal nochmal auf Bond Social ein. 2016 hat Gargron Mastodon entwickelt. 2017 habe ich es installiert. 2017 hat Ulrich Kälber diesen berühmten Account angelegt, ohne die Datenschutzerklärung gelesen zu haben. Hat natürlich auch die meisten Follower auf unserer Instanz und dann passierte erstmal nicht viel. Wait for it. Ja, und dann passierten eigentlich jetzt wieder die interessanten Sachen. Also es passierte nicht viel, ist eigentlich auch verkehrt gesagt. Die Community, die drauf war, die hat das über 5 Jahre genutzt, aber es gab nicht einen großen Hype, dass jetzt irgendwie 1000 User plötzlich sagten, ja, ich muss dabei sein. Aber es war auch nicht so, dass es irgendwie nach 2 Jahren vorbei war und die Leute alle ihre Accounts da inaktiv gelassen haben, sondern immer war was los in der Timeline. Und wenn es auch nur ein Post am Tag war, es war was los. Und jetzt gab es nochmal eine kleine Welle, als eben die Nachricht kam, Elon Musk will Twitter kaufen. Dann suchten die Leute wieder nach Alternativen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ob alle denken, Elon Musk ist der Teufel und wir müssen jetzt rüber. Dann hat auch Jan Böhmermann Accounts angelegt und jetzt sogar die Instanzen. Das war dann so der Moment, okay, jetzt kommen sogar Promis hier rüber. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und die kamen dann auch mit ein bisschen so Twitter-Tonalität rüber, also so Ironie und so ein bisschen Frechheit. Und dann die Community so, aha, ja, lass sie mal machen. ja, die EU hat Instanzen angelegt und auch die Stadt Bonn und andere Städte beschäftigen sich jetzt mittlerweile damit. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Details. Was ist ein Thread? Das ist eine Dampfmaschine. Ein Thread besteht aus 500 Zeichen. Man kann Emojis posten, bis zu 4 Bilder, ein Audio oder ein Video oder eine Umfrage. Ein Unterschied zu Twitter ist nochmal, dass man die Sichtbarkeit bei jedem Thread einzeln einstellen kann. Thread auf Englisch tut. Also man kann es einmal öffentlich machen. Das ist dann für jeden sichtbar, auch der keinen Account hat. Man kann es nicht gelistet machen, dann ist es für alle sichtbar, aber nicht über die Entdeckungsfunktion. Das heißt, wenn man direkt den Link kennt zu diesem Thread, sieht man es auch Unbekannte, aber es wird nicht in der öffentlichen Timeline der lokalen Instanz gezeigt. Dann kann man sagen, nur meine Follower sollen das sehen oder nur Personen, die ich erwähne. Das ist quasi ein Pendant zur Direktnachricht. Da muss man eben wissen, das kann der User sehen, den ich erwähnt habe. Das kann ich sehen. Das kann aber auch im Falle des Falles der Instanzbetreiber meiner Instanz sehen und der Instanzbetreiber der Instanz, an die ich geschrieben habe. Wenn der nämlich in die Datenbank guckt, weil diese Direktnachrichten nicht verschlüsselt sind und manche Server vielleicht auch sagen, ich akzeptiere gar nicht den ActivityPub-Standard, sondern ich interpretiere den anders und dann könnte diese Nachricht auch öffentlich sichtbar sein. Also müsst ihr bei Direktnachrichten auf Mastodon potenziell im Hinterkopf haben, das wird auch groß eingeblendet, dass das nicht verschlüsselt ist und geheime Kommunikation, sondern dass es zwar eine Direktnachricht ist, aber auch nicht mehr. Gut, dass ich das alles schon erzählt habe. Und dann gibt es noch 2 Features. Einmal die Inhaltswarnung. Das heißt, man kann über seinen Text nochmal einen kleinen Banner drüber legen und sagen, so, Achtung, hier geht es um Krieg oder hier geht es um explizite Inhalte, was auch immer. Und man kann auch die Bilder nochmal blurren oder verschwommen darstellen, wenn es auch um sensible Inhalte geht. Verschiedene Instanzen haben da auch verschiedene Regeln, wann es erwartet wird, etwas auszublenden oder eben eine Triggerwarnung vorher zu machen. Dann gibt es, ich sag mal, 3 Kern-Timelines. Einmal die persönliche Timeline, alle Accounts, denen ich folge, über Instanzen hinweg. Dann gibt es die lokale Timeline, das ist die Timeline meiner Instanz. Bei Bonn Social sehr viel Bonn-Inhalte. Dann gibt es die föderierte Zeilenleiste, das sind alle Postings, die mein Server irgendwo von bekannten anderen Servern eingesammelt hat und dann untereinander packt. Und allein diese Struktur, finde ich, sorgt schon dafür, dass man nicht in so eine Art Echokammer gerät, weil man nur seine eigene Timeline hat und nur Inhalte sieht, von denen man sowieso glaubt, dass sie, ne, für mich interessant sind, sondern man hat auch immer eine Timeline daneben, wo man sieht, wie verhalten sich die Leute auf meinem Server und was passiert in dieser Welt da draußen. Das ist auch so eine Designentscheidung von dem Netzwerk, wo ich finde, das ist eine gesunde Sache. Also man kriegt auch immer wieder mal rechts und links Inspirationen, was darüber hinaus passiert. Den Rest könnt ihr entdecken. Es gibt noch ein paar andere Timelines. Wenn man sich zum ersten Mal einloggt, bekommt man auch erstmal eine vereinfachte Ansicht, wo man nur eine Timeline hat und hat dann auf der Seite die Möglichkeiten zu wechseln. Man kann aber auch eben eine erweiterte Ansicht machen, dann sieht das so ähnlich aus wie bei TweetDeck. Man kann Mentions machen, die sehen meistens so aus, @Sascha, @BonSocial, also es gibt immer den Usernamen und den Instanznamen. Dann gibt es Kommentare, Antworten, Threads. Man kann boosten, das ist so ähnlich wie reposten. Man kann favorisieren, das ist dann öffentlich. Man kann sich ein Lesezeichen anlegen, das ist dann für mich privat. Man kann Postings teilen in andere Netzwerke. Was man nicht kann, ist zitieren, Quote. Und das ist auch eine bewusste Designentscheidung. Gargon erklärt das dann so, er möchte nicht, dass User über die Inhalte von anderen Leuten reden, sondern dass man eben, wie gesagt, vorhin miteinander redet und dann eine Antwort macht. Und dass er glaubt, dass das auch für eine andere Gesprächskultur in Netzwerken sorgt. Und ich kann das eigentlich bestätigen. Also ich empfinde das auch so. Manchmal denke ich so, ach, ich möchte das gerne teilen. Man kann das auch umgehen, indem man einfach den Link nimmt zu einem Post und den einfügt, aber der wird dann nicht eingeblendet, sondern der bleibt dann einfach nur als Link. Das waren einfach nochmal auch ein bisschen die Moderationsansichten. Naja. So. Oh, jetzt bin ich zu weit. Genau, dass es eben auch für euch als User nochmal die Möglichkeit gibt, Threads zu melden oder einfach User stumm zu schalten, zu blockieren und dass ihr da auch Kontrolle drüber habt. Bei den Bildern kann man bis zu 4 Bilder à 8 Megabyte hochladen. Es wird ein Fokuspunkt gesetzt, das heißt, ihr könnt entscheiden, was soll in der Vorschau zu sehen sein, wenn ihr ein größeres Bild habt oder eine Person drauf habt. Die wird nicht durch eine KI immer auf weißhäutige Menschen gesetzt. Dann wird auch auf Barrierefreiheit Wert gelegt, dass ihr also bis zu 5000 Zeichen übrig habt, um das Bild zu beschreiben. Hier seht ihr das nochmal, also ihr könnt 2000 Zeichen. Damit ihr eben für Menschen mit Sehbehinderungen auch das Bild erklären könnt und dass der Fokuspunkt gesetzt ist. Dann könnt ihr die Bilder ausblenden und markieren als Not Safe for Work. Das sieht dann so aus. Na, genau, so würde das dann aussehen, wenn ihr sowohl die Content-Warnung als auch die Not Safe for Work-Warnung drauf macht. Muss man jeweils draufklicken und dann sieht man den Inhalt und das Bild. So sieht das dann nach dem Klicken aus. Hier muss ich, glaube ich, nochmal an den Animationen arbeiten. Wenn man Links teilt, sieht man auch ein kleines Vorschaubild. Ist jetzt wirklich nochmal für Menschen, die noch nicht in Social Media waren, aber Videos bis zu 40 Megabyte, Audios kann man auch hochladen. Bei den Audios entsteht sogar so ein schöner Halo, wo die dann so wackelt. Aber die Dauer der Videos ist dadurch natürlich begrenzt. Also mit 40 Megabyte sind das so 1,5 Minuten in etwa. Und man merkt manchmal auch, wenn die Instanzserver nicht so stark sind, dass es dann ein bisschen dauert, bis das Video geladen hat. Und die Grenze ist natürlich dann auch irgendwann der Speicher der Instanz. Das merke ich auch über die Zeit. Ich glaube, wir haben 100 Gigabyte Server, davon sind jetzt 40 Gigabyte belegt. Und bisher gibt es aber auch keinen Bedarf. Also über 5 Jahre 40 Gigabyte, das finde ich eigentlich auch noch ziemlich überschaubar. Umfragen kann man erstellen. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Die Moderation ist nochmal interessant. Man kann Accounts muten, man kann Accounts komplett blocken. Man kann eigentlich einzelne Threads melden. Die kommen dann als Admin oder als Moderationsteam, kriege ich eine E-Mail. So, da gibt es jemand, der sagt, du sollst mal drüber gucken. Und dann kann ich entscheiden, was ich damit mache. Entweder wird der User von meiner Instanz stumm geschaltet, suspendiert. Oder wenn es auf einer anderen Instanz ist, kann ich sagen, ich möchte diesen User von der anderen Instanz bei uns blocken, dass er gar nicht mehr sichtbar wird. Oder ich möchte sogar die komplette Domain der anderen Instanz für unsere User unsichtbar machen, weil diese Instanz voller User ist, die nur irgendwie rechtsradikale Inhalte zum Beispiel posten, was ich nicht sichtbar machen möchte. Fun Fact im Hintergrund, in 5 Jahren hatten wir jetzt 138 Meldungen bisher. Also der Aufwand bei 500 Usern hielt sich echt in Grenzen. Und ich glaube, das hat wirklich auch mit diesen Grundeinstellungen von Mastodon zu tun, dass mir einfach nicht viel Arbeit entsteht. Es ist auch so, bei unserer Instanz habe ich eingestellt, dass jeder User, ich gucke jeden User einmal an und klicke dann erst auf, kann sich einen Account anlegen. Man muss immer einen Satz schreiben, warum man auf diese Instanz möchte bei uns. Andere Instanzen sind komplett offen. Da kann man sich einfach so einen Account klicken. Und ich denke mir so, um meinen Aufwand gering zu halten, will ich wenigstens einmal einen Satz lesen, dass jemand schreibt, ich habe irgendwas, ich finde euch nett oder was auch immer. Und nicht, I am a bot, 1, 2, 3, cash, 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 hier ist der Link. Dann kann ich die wenigstens schon rausschmeißen. Dann ist oft eine Frage am Anfang, wir sehen viele User, die melden sich an und machen dann erstmal nichts. Und zum guten Ton gehört es dann erstmal so einen kleinen Introductory Post zu machen, neu hier oder Introduction unter dem Hashtag. Und darüber findet man dann auch andere User. Es gibt auch Hashtags, da muss man wissen, das ist nicht wie bei Twitter, dass man jetzt irgendwie automatisch alle Tweets sieht, sondern eben so weit, wie das Netzwerk reicht, das föderierte Netzwerk. Genau, es gibt Vorschläge, Accounts, die für dich interessant sein könnten. Das ist unmoderiert. Dann Links und Nachrichten im Trend. Die kann ich im Backend moderieren. Also ich muss als Administrator mir die Links anschauen, die da vorgeschlagen werden, und kann dann auch entscheiden, nee, der Link, der wird zwar jetzt oft geteilt, aber möchte ich nicht, dass der sichtbar gemacht wird. Und natürlich durch Boost und durch Gucken auf andere Instanzen, was passiert da so, kriegt man ja auch mit, wer ist interessant. Also am Anfang einfach mal ein paar Leuten folgen, von der eigenen Instanz oder von anderen Instanzen und sich dann nach und nach durchklicken. Und dann merkt man schon, wird das immer interessanter. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Leute schon da sind und wie viele interessante Leute da sind. Den Usernamen habe ich eben schon erklärt. Man kann einen Anzeigennamen machen, man hat einen Biografietext, man kann Profilbild und Titelbild hochladen und es gibt 4 Tabellenfelder, wo man Links reinpacken kann und diese Links kann man verifizieren. Also es gibt nicht wie bei Twitter so ein Häkchen hinter dem Profilnamen, dass das ein verifizierter Account ist, sondern man muss auf seinen Webseiten einen kleinen Code hinterlegen, wo der, die URL von Mastodon/me irgendwie getaggt ist und dann wird hier erkannt, alles klar, das konnte der auf der Webseite einbinden und damit ist die Webseite verknüpft mit dem Mastodon-Profil. Und dadurch findet ja auch eine Art Verifizierung statt, dass man sagen kann, okay, wenn dem diese Domain gehört, dann ist er wahrscheinlich auch die Person, die dahinter steckt. Auf jeden Fall sind die beiden Accounts miteinander verknüpft. Genau. Dann auf vielen Netzwerken kann man mittlerweile Daten exportieren. Das geht bei Mastodon über diese Formate. Medien und Tools können leider nicht importiert werden. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass ich nicht diesen Locked-In-Effekt habe. Ich kann nämlich meine Follower exportieren und importieren. Und meine Followings, also die Leute, die mir folgen, die kann ich über einen Alias weiterleiten. Und die kriegen dann nichts von meinem Umzug mit, außer dass sie dann irgendwann sehen, mein Accountname hat sich geändert oder mein Server hat sich geändert. Das finde ich, das haben wir auch schon mal durchgetestet mit Taxi to Mars. Der ist dann irgendwie zwischen verschiedenen Instanzen mit verschiedenen Benutzernamen hin und her migriert und am Ende ist er da gelandet, wo er wollte und konnte trotzdem seine Follower überall mitnehmen. Ja, und wichtig ist eben, dass man Daten importieren kann. Also die Liste der Accounts, denen ich folge, die Liste der Accounts, die ich blockiert habe, wem ich stumm geschaltet habe, welche Domains ich blockiert habe, meine Lesezeichen, aber ich kann auch umziehen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Zeit? Ich bin schon fast am Ende, ne? Helft mir mal weiter. Auf Mastodon, soweit man weiß, 500 Millionen Accounts. 1250 Instanzen sagen die anderen, 4200 Instanzen sagen die anderen. Circa 5.000 bis 10.000 Tuts pro Stunde. Also ist schon ganz schön viel los. Im gesamten Fediverse, wo es ja viele Protokolle und verschiedene Dienste gibt, sind so 5,6 Millionen Accounts. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch, die Folien kriegt ihr. Dann finde ich interessant, wer ist denn jetzt auf Mastodon unterwegs? Vor allem Menschen, die Digitales mögen, die denen Datenschutz wichtig ist. Ich habe den Eindruck, es sind auch Leute, die eher einen höheren Bildungsstandard haben, die eher vielleicht sich auch für Wissenschaft interessieren oder auch textbasierte Netzwerke mögen. Leute, die sich gerne vernetzen, na klar. Auch Leute, die Early Adopter sind, die sich gerne mit neuen Sachen auseinandersetzen. Leute, die sozial denken, aber auch Leute wie du und ich und neuerdings auch Promis. Und das wird sich auch mit der Zeit ändern. Ne? Also Twitter 2012 ist was anderes als heute. Da gehe ich schnell durch. Ein paar Folgeempfehlungen. Natürlich die Froscon. Toll finde ich auch, die Helmholtz-Gesellschaft hat einen Account auf unserem Server. Der IT-Leiter der Verwaltung in Bonn hat einen Account bei uns auf dem Server. Das fand ich ganz cool. Da könnt ihr auch einfach mal in den Folien durchgucken. So als ein paar Tipps. Der Wolfgang ist auch drauf. Ja. Wolfgang ist einer, ich sag mal, der aktivsten User über die Jahre gewesen. Der ist Anfang des Jahres gestorben. Und der hat immer an die Sache geglaubt und ja auch gepusht und alle Leute auf unserem Server begrüßt und mitmoderiert und fleißig das Schenkelradio und Webradio mitgehört, was ja. So, jetzt sagt man mit der Zeit, ne? Viertelstunde. Okay, das kriegen wir durch, dass wir schnell durchkommen, dass ihr noch ein paar Fragen stellen könnt, ne? Also wenn ihr einen eigenen Server betreibt, dazu gehört dann auch ein bisschen an Verantwortung, nämlich einerseits fürs Hosting, für Backups, für Updates. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es nicht mehr so viele Updates. Alle paar Wochen, paar Monate gibt es eins. Da muss man immer genau lesen, was sich jetzt verändert, dass man genau weiß, was man dann tun muss, dass man vorher sein Backup gemacht hat, gehört dazu und auch mal probiert hat, Backups wieder einzuspielen. Aber es ist auch Verantwortung für eine Community, also dafür, dass eine Community moderiert wird, dass sie aufgebaut wird, dass es interessante Inhalte gibt, dass die Leute sich wohlfühlen auf dem eigenen Server und dass man dann sich auch vorbereitet auf Krisenkommunikation. Es gab mal einen Fall, dass mich Leute angeschrieben haben, der und der hat einen Account auf eurem Server angelegt, der ist der Teufel, der ist schlimm, der darf nicht auf eurem Server sein. Dann muss ich halt entscheiden, ne? Lasse ich den auf meinen Server, lasse ich ihn nicht auf meinen Server. Ich habe dann gesagt, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, bis ich konkret sehe, bis ich sehe, dass ich ein Problem habe. Mit den Inhalten, die jemand postet. Und solange ich das nicht habe, lasse ich den drauf. Aber man muss sich dann auch darauf vorbereiten, wenn viele User auf so einem Server sind, dass es dann auch mal eskalieren kann. Ein bisschen Verantwortung für die Gesellschaft, finde ich, gehört auch dazu, wenn man die ganzen Probleme von Social Media sieht. Deswegen habe ich so ein Gefühl, mit Mastodon tun wir was Gutes. Dann gibt es eine ganze Menge Gesetze und Rechtsfragen, die man irgendwie beachten muss. Impressum, DSGVO, Netzwerkdurchsetzungsgesetze, keine Ahnung, ob ich das als kleiner Betreiber auch schon einhalten muss und was das für mich bedeutet. Persönlichkeitsrechte, die eventuell verletzt werden, weil Leute irgendwelche Inhalte gepostet haben oder geteilt haben, die sie nicht sollen. Das Recht am Bild, wenn Inhalte geklaut werden, wie sieht dann meine Rolle als Instanzbetreiber aus? Was ich auf jeden Fall schon mal gut finde, ist, dass so diese kulturelle Anpassungsfähigkeit gegeben ist. Was auch eine Nebenwirkung hatte, in Japan ist Mastodon am Anfang ganz stark gewachsen, weil es da diese Lolicon gibt, also Lolita-Style, wie soll ich sagen. Das sind Anime-Zeichnungen von Mädchen, also Zeichnungen von jungen Mädchen, die aber teilweise bis in die pornografische Darstellung gehen. Und das war der Grund, warum das in Japan so groß geworden ist, weil das auf Twitter eben nicht erlaubt war oder gesperrt wurde. Dann sind ganz viele japanische Twitter-User zu Mastodon gewechselt, hatten da Server, die das erlaubt haben. Aber das finde ich eigentlich auch wieder gut, weil dann auch lokale kulturelle Eigenheiten sich abbilden können und nicht irgendwie beschränkt werden, weil US-amerikanische Gesetze so und so sind. Genau. Es gibt auch rechte Plattformen, Gap Social und True Social. Wobei, da muss ich mal aufpassen, wie ich das hier formuliere. Also True Social sind jetzt nicht nur Nazis, aber Gap Social waren auf jeden Fall Nazis. Und True Social ist die Plattform von Trump, wo dann eben auch Listen angelegt wurden in der Mastodon-Community, welche Instanzen sollen alle geblockt werden. Also da muss man auch wieder sehen, wie geht man damit um, dass es irgendwie Instanzen gibt von Leuten, die Inhalte posten, mit denen man sich nicht identifizieren möchte, die rechtlich auch illegal sind. Ich gehe bisher so vor, dass ich immer auf eine Meldung warte und dann reagiere und mir das dann auch richtig konkret anschaue. Es gibt aber auch bei GitHub Listen, wo ich dann einfach 500 Domains mir rüber kopieren kann, weil diese Instanz von einem Unternehmen geführt wird, kann ich dann sagen, ich möchte keine Instanzen haben, die von Unternehmen geführt werden. Der Instanzanbieter ist auch verantwortlich für den Datenschutz. Da gilt die DSGVO, das ist auch ganz schön. Die Stadt Bonn fand zum Beispiel ganz gut, dass sie mit uns einen AV-Vertrag machen könne, was sie mit Twitter und Facebook nicht machen kann. Föderierte Netzwerke sind auch Netzwerke, die zum Datenaustausch und zur Verbreitung von Informationen gedacht sind und nicht zur privaten Kommunikation wirklich gedacht sind. Weil es eben noch, in Anführungszeichen, keine Ende-Ende-Verschlüsselung gibt. Das heißt, potenziell können Instanzadministratoren immer noch in die Datenbanken schauen. Dann mit der Löschung ist das auch so eine Sache. Zwar können Inhalte auf dem Server gelöscht werden, ihr könnt sogar einstellen auf Mastodon in eurem Profil, dass Inhalte automatisch nach 2 Wochen oder nach 1 Monat oder nach 2 Jahren gelöscht werden, sodass ihr da euch gar nicht mehr drum kümmern müsst. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass es irgendwo draußen Suchmaschinen oder Indizes gibt, die einfach alles die ganze Zeit in eine Datenbank speichern und das dann doch schon irgendwo vorhalten. Also man sollte sich auch vorher überlegen, wenn ich was poste, tendenziell wie im Internet, ich weiß, kann nicht unter Garantie sagen, dass es nicht doch in irgendeinem Cache noch hängt. Aber es fallen nicht viele Daten an und deswegen ist eigentlich so ein Mastodon-Server auch ziemlich lightweight. Wir hatten gestern das Nachhaltigkeitscamp, da war ein Argument, Social Media in Form von Mastodon ist viel, viel effizienter, weil ich kein Tracking machen muss, keine Werbemaschine machen muss, keine Rechnungen rausschicken muss an Werbekunden mit Auswertung darüber, wer jetzt wie oft geklickt hat. Ich muss keine Profile anlegen, sondern nur Benutzername, E-Mail, Passwort, Profilinformationen und vielleicht das Headerbild, die Follower und Followings und dann natürlich die Beitragsdaten. Bei IP-Adressen und Metadaten kommt es natürlich darauf an, was der Serverbetreiber einstellt. Manche sagen, ich speichere keine IP-Adresse. Bei uns ist es 2 Wochen, sind die IP-Adressen im Log. Einfach damit ich, wenn irgendwas gemeldet wird, was rechtsradikale Inhalte angeht, dass ich dann doch noch eine Handhabe habe, das weiterzumelden an die Polizei. Aber es gibt auch Leute, die Einstellung haben, es darf gar keine IP-Adresse gespeichert werden. Kann ich auch verstehen. Genau, und die automatische Löschung ist eben für euch möglich. Unsere Instanzregeln habe ich versucht, so einfach wie möglich erstmal zu halten. Fühl dich wie zu Hause in Bonn. Benimm dich so, als könnten wir uns morgen auch wieder auf der Straße begegnen, weil das durchaus der Fall sein kann. Viele User auf der Plattform kenne ich auch. Insofern möchte ich denen auch nochmal in die Augen schauen können, wenn sie was posten. Dann sind die Leute verantwortlich für ihre Inhalte. Missbrauch kann man melden. Und ich behalte mir vor, die Regeln weiterzuentwickeln, wenn es nötig ist. Das ist quasi so das Sternchen dran. Wenn ich merke, das reicht nicht, dann kann ich vielleicht noch mal eine hinzufügen. Ja, wie benimmt man sich in Mastodon? Also die Barrierefreiheit wird geachtet. Das heißt, wenn man postet, dann sollte man schon auch diese Audiobeschreibung und Bildbeschreibung hinzufügen. Dann bei Hashtags gerne Camelcase, inklusive Sprache ist willkommen. Auf Datenschutz wird geachtet, Links auf Datenkraken werden vermeidet. Also statt auf Twitter direkt zu verlinken, wird oft Nitter genommen, was dann eben diese ganze Tracking-Sachen ausschaltet und trotzdem den Tweet anzeigt. URL-Kürzungen sollte man vermeiden und Inhaltswarnungen sind auch gerne gewünscht, wenn man irgendwie auf Triggerinhalte postet. Wie kann man es unterstützen? Ist auch die Frage, wie verdienen wir Geld damit? Erstmal gar nicht, sondern wir betreiben das, weil ich es gut finde und weil ich selbst Lust drauf hatte. Aber ich finde es auch gut, wenn es nachhaltige Geschäftsmodelle dafür gibt, weil ich dann einfach auch nicht die Lust verliere oder mich nur noch mit den Dingen beschäftige, die es schaffen, mir die Miete und meine Kinder zu versorgen und meine Mitarbeiter zu bezahlen. Deswegen freut man sich immer, wenn man Geld bekommt, zum Beispiel an die Hauptentwickler oder an die Betreiber einer Instanz oder an die Entwickler von Apps und Tools, die drumherum gehören. Dann gehört natürlich das Mitentwickeln dazu, dass man also Bugs reportet oder Fehler meldet und vielleicht neue Features entwickelt. Man kann natürlich Marketing machen für Mastodon, also dass man Freunden das weiterempfiehlt und sagt, hey, das ist ein cooles Netzwerk, dass man anderen Usern hilft, wenn die neu sind, dass man die begrüßt oder vielleicht mal mit denen kommuniziert oder dass man auch eigene Instanzen aufbaut. Man kann auch Mitmoderator werden. Das hatte Wolfgang zum Beispiel gemacht. Er hat uns sehr viel bei der Moderation geholfen und auch Leute begrüßt. Es gibt die Web-Oberfläche, die einmal vereinfacht ist oder einmal so ein bisschen wie TweetDeck aussieht. Ich gehe mal ein bisschen flotter durch. Man kann sich ganz einfach registrieren. Es gibt Apps für alle wesentlichen Betriebssysteme. Man muss aber auch keine App nutzen. Man kann auch einfach das mobile Webinterface auf jedem Gerät nutzen, mobil als auch nicht mobil. Und es gibt offene APIs, die ohne komplizierte Registrierung nutzbar sind. Ich nutze zum Beispiel die API, um automatisch Threads auf Twitter zu posten und umgekehrt bei verschiedenen Accounts. Und da gibt es auch nochmal eine Übersicht. Genau, mit N8N oder mit diesem Dienst Crossposter kann man auch, wenn man das möchte, zwischenzeitlich crossposten. Aber ehrlich gesagt, wenn ich sehe, dass Accounts crossposten von Twitter zu Mastodon, blocke ich die oder schalte die stumm, weil die mich eher nerven. Umgekehrt nerve ich jetzt meine Twitter-Follower mit Bonsocial-Links. Und es ist dann gewünscht, wenn man einen Bot hat, dass man den auch markiert und dass man die Postings nicht in die öffentliche Timeline macht, sondern als nicht gelistet postet. Finale. Da gibt es noch ein Video, wo ich das nochmal genauer erkläre. Danke an Elon Musk, danke an euch. Das ist der kleine Hubble, als Elon Musk Twitter kaufen wollte, was bei Mastodon passiert ist. Und jetzt ist es aber wieder ein bisschen ruhiger, es sind ein paar geblieben. Wenn ihr euch nicht traut, heute noch Fragen zu stellen, kontaktiert mich gerne auf Mastodon. Legt euch gerne einen Account an, schreibt mir eine Mail, schreibt uns über das Kontaktformular. Und da gibt es noch ein paar Links, wo ihr euch weiter erkundigen könnt zum Fediverse und zum Mastodon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit zur späten Stunde. Vier Minuten für Fragen. Hände hoch. Die Katze hat eine Frage. Also je mehr ich sehe, dass es wächst und wenn ich so weiter die Dominosteine fallen sehe mit DSGVO und so weiter und dass auch eine Kommune sich damit auseinandersetzt, wie sehen die Alternativen aus, desto mehr macht mir das auch Spaß, das voranzutreiben. Die Geschäftsmodelle sind natürlich so ein Kernpunkt, an dem ich noch auch operiere oder gucke, was gibt es an Möglichkeiten. Am schönsten wäre natürlich, wenn es irgendwie regelmäßige Abonnements gäbe, die für die User einfach sind, dass sie einfach klicken können, so, hey, ich finde das cool, ich will 5 € im Monat automatisch überweisen, dass sie dann, regelmäßig Zahlungserinnerungen bekommen, dass es für die einfach ist. Wir hatten aber auch schon Leute, die einfach 10 € in den Briefkasten gesteckt haben oder mal 200 € überwiesen haben, weil sie sagten, das ist eine coole Idee. Auch Institutionen haben es schon mal unterstützt. Und ich glaube, das ist schon, ist zumindest für uns ein Knackpunkt. Ne? Wie macht man es wirklich nachhaltig, dass es auch längerfristig läuft, dass ich die Lust nicht verliere. Und ich glaube, da ist schon auch Geld ein Teil der Antwort. Dass man guckt, wie wird es nachhaltig finanziert. Ich verweise auf den Vortrag von gestern, den ich noch nicht geguckt habe, wo das aber auch Thema war. Aber da gibt es auch viele spannende Ideen. Also BRB gucke ich mir gerade intensiv an. Das ist eigentlich ein Abonnement-Tool für Journalisten oder für Community-Journalismus, wo eine Community eben spenden kann, damit Journalisten ihr Geld verdienen. Und das Tool finde ich eigentlich sehr interessant, auch nicht nur für journalistische Projekte, sondern auch für solche Projekte. Es gibt auch eine ganze Menge andere Projekte, die für mich aber verschiedene Vor- und Nachteile haben. Also ich will, dass es einfach in die Buchhaltung geht und dass es steuerlich sauber ist und dass die Leute eine Rechnung zugeschickt bekommen und die sie dann absetzen können. Und irgendwie habe ich noch kein Tool gefunden, das Open Source ist und das alles kann. Freue ich mich auch über Hinweise an die bekannten Adressen. Ansonsten sprecht mich gerne hier nochmal an. Wenn ihr noch die Zeit habt, entlasse ich euch in den Sonntagabend. Vielen Dank und bis Mastodon.